Die hochaufragenden Kuben des World Trade Center flimmern in der Abenddämmerung. Silbern schimmert die gläserne Spitze des Lipstick. Wie eine Art Deco-Kerze aus Glas und Stahl flackert das Chrysler Building und die Antenne des Empire State Building leuchtet im dunklen Himmel feuerrot wie eine glühende Nadelspitze, wenn es Nacht wird in Manhattan. Das ist die Zeit, wenn sich das Gewusel und Gewimmel, die sirrende Lebendigkeit des Tags in New York zu einem glitzernden, bunten Juwel aus Licht, zu einem Lichtkristall zu verdichten scheint. Und es gibt einen Ort, da feiert die Stadt regelrechte Licht- und Klangorgien. Dorthin, zum Times Square, zieht es mich immer wieder wie die Motte zum Licht, nachts in New York. Jazz, ob Bach, dieser Schwarze spielt alles auf seiner Steel Drum in der Untergrundbahnstation Times Square 42. Straße an der 8. Avenue. Das heißt, hier steigen am Tag über 500.000 Menschen ein und aus. Und nachts ist hier nicht weniger Betrieb als tagsüber. Kaum hat der A-Train, Take the A-Train, Duke Ellington lässt grüßen, die Station verlassen, tönt's indianisch vom nächsten Bahnsteig. Eher weniger, als dass ich mitgetrieben werde mit dem Menschenstrom, der sich da aus dem Labyrinth der Subway Stations auf die Crossroad of the World ergießt, die Kreuzung der Welt, die New Yorker den Times Square selbstbewusst nennen. Am U-Bahn-Ausgang spielt ein Schotte mit seinem Dudelsack gegen den Verkehrslärm an. Weltmusik live, an jeder Ecke neue Klänge aus einer anderen Ecke der Welt. Den düsteren U-Bahn-Schächten entstiegen, stehe ich wie geblendet, mitten in einem glitzernden, bunten Lichtermeer. Grelle Lichter blinken, Reklamen aus Neon, in allen Farben flackern Riesenbildwände aus Billionen Lichtpunkten, an jeder Fassade, von oben bis unten, in den Wolkenkratzerschluchten, an jedem Bauzaun und jeder Imbissbude. Lichterkaskaden, soweit das Auge reicht. Die Produktwerbung und Logos der Weltkonzerne, von Sony bis Kevin Klein, von Panasonic bis Coca-Cola. Um nicht nur visuell betäubt zu werden und noch ein bisschen durchzublicken, habe ich mir einen Kenner der Hightech-Lichtwerbung mitgenommen, Jeffrey Katz, Manager der Public Relations Firma Lehman Brothers, zeigt auf die Ikone der Leuchtwerbung am Times Square.
Coke has been a tenant at two Times Square sign tenant there for years and years and years.
Seit vielen Jahrzehnten hat Coca-Cola am Gebäude Times Square No. 2 Reklameflächen gemietet. Ende der 80er Jahre haben sie ihre Neon in eine Fieberoptik-Reklame verändert. Schauen Sie mal, der Flaschendeckel öffnet sich, ein Strohhalm kommt raus mit glitzernden Blasen, die daraus quillen, und die Flasche wird leer, so als würde sie ausgetrunken. Dann sinkt der Strohhalm zurück und der Deckel kommt drauf und das Ganze kann wieder von vorne anfangen. Wunderbar, dieses Fieberoptik-Rot. Dieses Reklameschild herzustellen hat alleine ungefähr 5 Millionen Dollar gekostet.
Mit leuchtenden Kinderaugen erzählt Jeffrey von der raffinierten Technik dieser Glitzerwelt und dass seine Firma gerade Times Square No. 1, das einzige New York Times Hochhaus, auf der Kreuzung an Warner Brothers verpachtet hat.
Warner Brothers, Time Warner, hat alle Innenräume von Times Square Nummer 1 übernommen und sie werden hier einen riesigen Warner Brothers Studioladen bauen, der Bugs Bunny und Tweety Bird an den Times Square bringen wird. Und das wird großartig. Unter dem Leuchtband werden sie die ganze Fassade renovieren. Da werden sie dann Videobildschirme haben, riesige Leuchttafeln. Und sie werden da alle ihre wunderbaren Comicfiguren zeigen und tolle Sachen machen.
Und wenn Jeffrey dann von der neuen LED-Technologie, Jumbotrons, Diamond Visions und ich weiß nicht was sonst noch schwärmt und wie das alles an Silvester zum Jahrtausendwechsel eingesetzt werden soll, strahlt er übers ganze Gesicht.
What we want to do is have a huge celebration.
Wir wollen eine Riesenfeier machen, die am Times Square stattfindet, bei der von hier aus die Kulturen rund um die Welt in allen 24 Zeitzonen gegrüßt werden. Wir fangen also bei den Fidschi-Inseln an und werden auf riesigen Videoleinwänden zeigen, was in dieser Zeitzone am Silvesterabend los ist. Panasonic hat sich ja schon zusätzlich zur Videowand, die sie auf dem Times-Gebäude haben, 5 weitere große Videoflächen reservieren lassen, sodass rundherum die Fidschi-Inseln zeitgleich mit unserer Jahrtausendfeier am Times Square gezeigt werden können. Und dann werden wir dem Jahrtausendbeginn in jedem Land rund um den Globus folgen. Wir sind gerade dabei, Partnerstädte in der ganzen Welt zu finden, die mitmachen, damit wir hier zusammen das neue Millennium feiern können.
Hinein ins Vergnügen einer langen Nacht am Times Square. Schließlich sind wir am Broadway und überall liegt hier Musik in der Luft. Seit wie vielen Jahren schmettert Betty Buckley ihr Memory in Cats ins Publikum des Wintergarden und geistert das Phantom der Oper durchs Majestic. Wo man hinkommt am Broadway zwischen 41. und 54. Straße, überall diese schwülstigen Klänge. Haben die Briten auch die Herrschaft über die Weltmeere verloren, über die Weltmusical-Szene scheint sie Sir Andrew Lloyd Webber für immer errungen zu haben. Denn was hier am Broadway gilt, gilt in der übrigen Welt der Mega-Operette, genannt Musical. Aber was da von der Probebühne des Ambassador in der 49. Straße durch den Verkehrslärm dringt, klingt so gar nicht nach Sir Webbers Wabern und Wimmern. Vor dem Broadway-Theater steht eine lange Schlange. Ich frage, worauf sie warten.
We're standing here for tonight's 8 o'clock tickets.
Wir stehen hier, um Karten für Bringing the Noise, Bringing the Funk zu bekommen. Wir wollen was Aufregendes sehen, mit Pep, nicht das übliche Repertoire wie Cats oder Phantom der Oper. Hier gibt es Karten für $20.
Dieses Musical wurde zuerst downtown in einem öffentlichen Theater aufgeführt. Es erzählt die afroamerikanische Geschichte durch Tanz und Rhythmus. Und für mich ist das eine ganz unvergleichliche Erfahrung. Das hat eine unglaubliche Intensität und Energie.
Really high, high, high energy.
Now I know a lot.
Ah, jetzt weiß ich viel mehr als vorher.
Also hinein.
Selbst die Nachmittagsvorstellung ist ausverkauft, wie alle Vorstellungen seit Bringing the Noise, Bringing the Funk von The Public, einem kleinen Theater im East Village, an den Broadway ins Ambassador mit seinen 1000 Sitzen kam, erfahre ich an der Kasse. Ich habe Glück, erwische noch eine zurückgegebene Karte. Das Publikum ist für ein Broadway-Theater ungewöhnlich, etwa zur Hälfte schwarzer und zur Hälfte weißer Hautfarbe. Jegliche Foto-, Video- und Audioaufnahmen während der Vorstellung sind strengstens untersagt, tönt es zu Beginn der Vorstellung durch die Theaterlautsprecher. Deshalb müssen Sie sich in dieser Sendung mit der Musik von der Original-CD begnügen. Ist dunkel, nur ein Junge ausgeleuchtet, der in den Schiffsbauch eines Sklavenschiffes läuft und darüber das Gesicht einer Frau voller Entsetzen. So dramatisch die Geschichte der Schwarzen, die hier erzählt wird, auch ist, das Bühnenbild deutet sie immer nur an. Da schleppt einer schwer an seinen Ketten, zerrt an ihnen, um sich zu befreien. Vier Schwarze werden im gnadenlosen Takt der Maschinenrhythmen einer Eisenfabrik selber zu Maschinen. Thank you. Josephine Baker im langen, engen, paillettenbesetzten Abendkleid und ein schwarzer Dandy stolzieren über die Bühne. Dann wird ein Charleston gesteppt.
Dark Tower after hours rocked. Madam CJ's daughter decked two limestones with dough from Mall's hot cones. And there was poetry and song, and Satchmo caught the beat and kicked it down to Duke, the elegant Ellington playing what he want. But Garvey did too, Black Star Line, 'cause he knew what time it was. Walker, Alelia, silver turban, 6 foot frame, vivacious curves, and nerves like a pit bull's balls. Gangs all year, and I swear, Langston.
Gospel, Blues, Jazz im Big Band Sound. Die Afroamerikaner haben immer eine selbstbewusste musikalische Sprache für ihre Erfahrungen in den USA gefunden. Hier in Bringing the Noise, Bringing the Funk, diesem Musical der neuen Generation am Broadway, werden sie getanzt und gesteppt. Auch heute verschaffen sich die Schwarzen gegenüber den weißen Herren Luft durch Musik, nur frecher und respektloser als einst im Blues, in den Baumwollfeldern und Funk und Rap. Wow, was da vier schwarze Jungs und eine Sängerin im Ambassador in immer neuen rhythmischen Variationen auf die Bühne bringen. Afroamerikanische Kultur und Lebensgeschichte als musikalisches und Step-Dance-Feuerwerk.
A desired result, as in bringing the noise, bringing the burn.
Mit solcher Musik im Blut stört es mich wenig, dass es regnet und ziemlich kalt ist am frühen Abend auf dem Times Square. Und es ist laut. Sirenen von Polizeiwagen heulen auf. Ein paar Blocks vom Ambassador stoße ich auf Jugendliche, die unterm Vordach des Niederländer Theater in Zelten und Schlafsäcken liegen. Seid ihr obdachlos oder was geht hier ab?
No, we're waiting to see Rent.
Nein, wir warten darauf, Rent zu sehen. Wir haben es geschafft, Plätze in der ersten Reihe Mitte zu kriegen. Und sind jetzt ungefähr 2 Stunden hier. Und in einer halben Stunde machen sie auf. Ich bin schon ziemlich aufgeregt.
Dieses Musical setzt neue Standards für das Theater überhaupt. Und für unsere Generation, die man auch Generation X nennt. Der Stoff, um den es geht, ist uralt. Eine Puccini-Oper. Aber dies Musical geht damit ganz anders um. Da kommen AIDS vor, Homosexualität, Drogen, Krankheiten, einfach das Leben, so wie es heute ist. In einem Musical, das trotz allem ganz optimistisch und liebenswert ist. Die ganze Truppe besteht aus lauter noch unbekannten Schauspielern. Aber das sind ganz unglaubliche, energiegeladene und leidenschaftliche Darsteller, sodass jeder, der Rent sieht, ebenso leidenschaftlich wird.
Es scheint, Lloyd Webbers Musical-Schmand ist wirklich out. Diese Jugendlichen interessiert sozialkritisches Stoff von hier und heute. Später erfahre ich, dass die Zuschauerzahlen in den Broadway-Theatern seit 3 Jahren wieder zunehmen. In der letzten Saison waren es 9,4 Millionen Musical-Besucher, die höchste Zahl seit 15 Jahren. Eine Straße weiter steht eine in Mütze, Schal und Wintermantel eingemummte Gestalt auf dem regennassen Trottoir. Vor sich einen mit Schriften und Traktätchen überladenen Tisch und in der Hand ein Megafon.
And the devil has an education to give these kids today. The devil will teach your children how to smoke a cigarette.
Und der Teufel weiß ganz genau, wie er die Kinder heute zu erziehen hat. Er bringt ihnen das Rauchen bei, wie man sich einen Joint dreht, wie man Kokain raucht und Crack nimmt und wie man Drogen verkauft. Wenn sie ihren Kindern nichts über Jesus beibringen, wird sie der Teufel erziehen. Der Teufel zeigt ihrem Sohn, dass er homosexuell ist, ihrer Tochter, wie sie lesbisch wird. Wenn sie ihren Kindern nichts über Jesus beibringen, wird sie der Teufel erziehen. Und der Teufel bedient sich der öffentlichen Schulen, des MTV, der Filme, des Fernsehens, um den Kindern alle möglichen Arten von Bösartigkeit beizubringen. Sie müssen ihre Kinder die Wahrheit, das heißt Jesus Christus, lehren. Die Menschen werden von allen möglichen Ängsten umgetrieben. Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. Angst, sie könnten an einer furchtbaren Krankheit sterben. Aber wenn sie um Jesus wissen, wird Jesus alle ihre Furcht und ihre Sorgen auf sich nehmen und ihre Herzen mit Glauben und Frieden erfüllen.
Dauernd diese Notarztwagen-Sirenen. Oh, verrücktes Amerika, crazy New York. Wie an Hyde Park Corner verkündet hier am Times Square jeder seine Wahrheit. Mit ihrer einschmeichelnden Stimme gelingt es dieser schwarzen Fundamentalistin immerhin, einen ganzen Fußgängerweg mit Scharen von Zuhörern zu blockieren und keiner der meist hastigen Passanten scheint sich aufzuregen. Toll, denke ich, das Recht auf freie Rede geht für die Menschen hier wohl über das Recht auf freien Verkehrsfluss. Ein Block weiter, dasselbe Bild. Vor dem gerade eröffneten Disney-Laden, Ecke 42. Straße, 7. Avenue, gegenüber von Times Square No. 1, demonstrieren 20, 30 Gewerkschafter, Juden für soziale und rassische Gleichheit und christliche Gruppen gegen einen der mächtigsten Unterhaltungskonzerne der Welt.
A miserable 28 cents an hour.
Klägliche 28 Cent Stundenlohn, 28 Cent in der Stunde, um Mickey Mouse oder Lion King herzustellen, die wir hier für unsere Familien kaufen. Nun, manche mögen sagen, 28 Cent, das ist doch ein ganz ordentlicher Lohn auf Haiti. Stimmt nicht. Viele Waren kosten auf Haiti genauso viel wie hier. Das ist Sklaverei. Sklaverei auf Haiti. 28 Cent Stundenlohn. Die Disney Company sagt, sie sei familienfreundlich. Wie familienfreundlich ist es, als Sklaven für 28 Cent in der Stunde in Disney-Vertragsfabriken auf Haiti arbeiten zu müssen? Ob Sie es glauben oder nicht, Michael Eisner, der Vorstandsvorsitzende der Disney Company, zahlt sich selbst $97.000 pro Stunde. Vergleichen Sie das mit den 28 Cent Stundenlohn, den die Disney-Arbeiter auf Haiti haben. Ein Disney-Arbeiter auf Haiti, der Mickey Mouse oder Pocahontas-Kleider macht, müsste 1.000 Jahre arbeiten, um das zu verdienen, was der Disney-Chef Michael Eisner in nur einer Stunde bekommt.
Ein paar Passanten nehmen die Flugblätter, die wenigsten bleiben stehen, diskutieren in kleinen Gruppen über Armut und Reichtum, New York und die Dritte Welt, geschützt von ein paar Polizisten. Auch hier beschwert sich keiner, dass die Demonstranten im Weg stehen. Über Manhattan konnte man in diesen Tagen ein Flugzeug sehen und auf dem flatternden Spruchband dahinter war im strahlend blauen Himmel zu lesen: Is Mickey a rat? Disney, hell in Haiti. Ist Mickey Mouse eine Ratte? Disney, das ist die Hölle auf Haiti. Im Public Radio kamen die Disney-Kritiker eine ganze Stunde zu Wort.
You're listening to WBAI in New York. This is Wake Up.
Sie hören WBIA in New York, Bob Collard. Es ist jetzt 8.42 Uhr. Charlie Culligan vom National Labor Committee ist hier bei uns im Studio. Eine der Obszönitäten, auf die Sie in Ihrem Flugblatt hinweisen, ist ja, wie Disney mit den 101 Dalmatinern umgegangen ist. Im Gegensatz dazu, was Disney mit den Menschen auf Haiti macht. Nun, Disney hat natürlich Angst vor den Tierschutzgruppen und dem starken Druck, den sie auf die Disney Company ausüben können. Deshalb hat Disney überall davon gesprochen, dass die Hunde gut behandelt wurden. Ja, sie sagen, sie wurden besser behandelt als die meisten Menschen in der Welt, einschließlich derer, die Disney-Kleider und Spielzeuge machen. Darüber hinaus sagen sie immer, dass die Hunde gut ernährt wurden, dass es Hundehotels gab und dass sie rund um die Uhr persönliche Pflege hatten. Sehr interessant, nicht? Im Vergleich zu den Arbeitern auf Haiti, die 6 Cent bekommen, um Dalmatinerkleidung zu machen, die dann $19.99 kostet. Sehr interessant im Vergleich zu den Arbeitern in Burma, die für Disney unter einer bösartigen, gnadenlosen Diktatur produzieren und 6 Cent in der Stunde oder 2 Cent für ein Hemd bekommen, das sie machen.
Wunderbar, denke ich, das ist gelebte Demokratie. Am Times Square auch noch abends. Freilich, gegenüber den Riesen Coca-Cola, Sony oder Disney nehmen sich die Protestler gegen Disney-Sklaverei auf Haiti und die Predigerin gegen den Teufel kläglich aus. Aber, denke ich, über den regennassen Asphaltständern, auf dem sich die bunten Reklamelichter spiegeln, der wahrscheinlich längst entschiedene Kampf geht weiter, ob mit oder ohne Jesus Christ Superstar, der nach ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten Spielzeit gerade vom Broadway-Programm abgesetzt worden ist. Warum lassen mich hier die schweren Gedanken nicht los? Aber jetzt, meine Damen und Herren, Teenies und Kids, geht's wirklich hinein ins Highlife des Times Square bei Nacht. Kommen Sie mit mir ins Stadion, die Arena des totalen Spektakels, des Showbiz des 21. Jahrhunderts, die schöne neue Welt des Entertainment Total. Musik dröhnt durch den dreistöckigen Kuppelbau des Official All-Star Café im Bertelsmann Hochhaus. Über 60 Bildschirme flimmern Sportfälle, Boxen, Tennis, Skateboarding, Basketball, Windsurfing etc. etc. Alle aufregenden Sportarten in spektakulären Bildern im Sekundentakt. Der AJ, der Animation Jockey, schwebt in einer gläsernen Multimedia-Kanzel über allem im Raum und schickt gerade eine bedeutende Nachricht über einen Trainerwechsel einer Baseballmannschaft in Atlanta, über die George Lucas Soundboxen, an den Wänden ringsum hängen Devotionalien der Sportwelt, ein Tennisschläger von Monica Seles, ein Boxhandschuh von Mike Tyson. Teenies kreischen sich fast zur Besinnungslosigkeit, weil ihr Held Evander Holyfield Boxweltmeister im Schwergewicht, höchstpersönlich gekommen ist. Er stellt sein gerade erschienenes Buch The Humble Warrior, der demütige Krieger, vor. Und dazwischen balancieren junge, adrett uniformierte Kellner Riesentabletts. Ich frage den General Manager und ein paar Besucher, was hier los ist.
It's fantastic. I mean, it's the place to be in New York.
Es ist fantastisch. Das ist einfach der Ort von New York. Wirklich. Als die Yankees die Weltmeisterschaft und den Planet Cup gewannen, hatten sie hier ihre Party. Es ist schön, sich so für New York zu engagieren, wie wir das hier tun. Wir sehen der Zukunft gelassen entgegen, wenn mehr Geschäfte und Restaurants an den Times Square kommen. Die Stadt hat hier schon was Tolles geschaffen und wie sie den Times Square sauber gekriegt hat. Die Gegend ist sehr familienfreundlich geworden. Viele Touristen kommen. Am Times Square geht die Post ab. Das All-Star Café ist ein großartiger Platz. Gutes Essen, gute Atmosphäre. Man kann hier Stars sehen, wie gerade Holyfield oder wer gerade in der Stadt ist.
Das ist irre. Ich bin das erste Mal in New York und das ist ein netter Ort.
Wir sind Sportbegeisterte, deshalb mögen wir das Thema dieses Restaurants und kommen hierher.
Der Official All-Star Café Manager, ein bulliger Riese, drückt mir zur Begrüßung die Hand, da gehe ich kurz in die Knie und erklärt mir, was es mit diesem kürzlich eröffneten Themenrestaurant auf sich hat.
Themenrestaurants, weil die Leute beim Essen gerne unterhalten werden. Wir nennen das Entertainment. Das All-Star-Café ist auf den Athleten ausgerichtet, den gefeierten Athleten. Wie Sie das auf den vielen Bildschirmen sehen können, ist es ganz dem Sport gewidmet und schon jetzt sehr beliebt. Viele Athleten kommen her und mischen sich unter die Leute. Wir haben das Restaurant so gebaut und ausgestattet, dass man das Gefühl hat, bei einem Spiel dabei zu sein. Und in diesem Restaurant zu sein, kommt dem Erlebnis im Stadion zu sein am nächsten.
Entertainment, na prima. Aber soll ich nun auf die Flimmerkisten schauen, zu Techno-Rhythmen zucken, an den Vitrinen entlang schlendern, ein Official All-Star Café T-Shirt kaufen oder schlicht essen? Bin ich hier im Kino, im Stadion, in der Disco, einem Museum oder im Restaurant? Das Überall- und Nirgendwo-Gefühl stellt sich ein, die totale Verwirrung der Sinne. Bevor ich irgendetwas zu mir genommen habe, wird mir schlecht. Ich wanke zur Toilette. Da verkauft ein junger Kerl schon wieder was. Seifen, Parfums, Toilettenartikel. Hey, lasst ihr denn einen nirgends in Ruhe, nicht mal beim Kotzen? Meine Magenschleimhäute sind solcher Flut von Sinnesreizen offenbar nicht gewachsen. Wie abgehärtet muss man eigentlich sein, bevor man hier essen kann? Das ist also der letzte Schrei der Brave New World, der Unterhaltungsindustrie, die sich rühmt, familienfreundlich zu sein. Aber das ist ja nur der bescheidene Anfang. Was die Unterhaltungsmacher sonst noch mit der Menschheit vorhaben, davon bekommt man auf der 42. Straße zwischen Times Square und 8. Avenue, der Unterhaltungsmeile des nächsten Jahrhunderts, eine Ahnung.
Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, and you know her, I would like to have you show her to me, Dinah. Got those Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze in to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with pride?
Mit ein paar anderen Times Square-Neugierigen stehe ich in einem Informationszentrum der 42. Straße. Darf ich vorstellen? Andrew Frommer, Schauspieler und Stadtführer, eingestellt von der staatlichen Sanierungsgesellschaft 42nd Street Development Project.
Jetzt ist der Staat Grundeigentümer dieses ganzen Straßenblocks an der 42. Straße, wo die ältesten noch existierenden Broadway-Theater stehen. Die werden gerade alle renoviert und sind langfristig an gut etablierte Gesellschaften verpachtet, wie Disney oder Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Dort wird es den E, den Entertainment Walk, geben. Eine Unterhaltungspromenade mit Geschäften von ungefähr da, wo wir jetzt stehen, bis zur 8. Avenue. Gegenüber soll ein Gebäude mit 25 Kinos entstehen. Da an der Ecke wird ein Hotel eröffnet. Disney hat schon einen Laden dort drüben neben dem historischen New Amsterdam Theater, das gerade saniert wird. Hier verkauft Ferreras feines italienisches Gebäck. Das Hauptgeschäft ist seit 100 Jahren in Little Italy. Wir haben hier auch zwei Virtual Reality Salons. Hier ist jetzt wirklich viel los. Condé Nast baut seine Hauptverwaltung am Times Square. Sie sind die Herausgeber solcher Zeitschriften wie Vanity Fair oder The New Yorker, die für das elegante, schicke New York der 20er Jahre stehen, das Hollywood seither immer wieder in Filmen darstellt. Diesen Glanz- und Glamour-Lebensstil, den es so vielleicht nie gab, aber den wir gern mit dieser Zeit verbinden.
Monday, Monday or Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday, I want you near every day in the year.
Oh, won't you tell me when we will meet again? Sunday, Monday, or always. If you're satisfied, I'll be at your side. Sunday, Monday, or always. No need to tell me now what makes the world go round.
Woody Allens Bullets Over Broadway lässt grüßen. Bis Anfang der 30er Jahre gab sich in der 42. Straße am Times Square die elegante Welt der Unterhaltungskünstler wie Cole Porter oder Noe Coward im Smoking oder Josephine Baker in ihrer paillettenbesetzten Abendrobe im Algonquin Hotel ein Stelldichein. Trafen sich die urbane gebildete Schicht und die Schickeria New Yorks auf den Dachterrassen der 42. Straße. Dann verwandelten sich immer mehr Broadway-Theater in Kinopaläste. Und nach der Kinoära ging es seit Mitte der 50er Jahre beständig abwärts. In den 70er Jahren schien die Sex- und Pornomafia das Aussehen und den Ruf des Times Square-Gebiets scheinbar endgültig ruiniert zu haben. Sex, Drugs und Crime regierten hier und machten diesen Teil der 42. Straße zur verruchtesten Gegend Manhattans. Noch vor 3 Jahren sah es so aus, als ereilte hier in New York dasselbe Schicksal wie fast alle Großstädte der USA, die Verödung und Verwüstung der Stadtzentren. Doch dann kam die Wende. Nach 6-jährigem Kampf vor den Gerichten um die Enteignung hat der Staat jetzt die Regie über die Immobilien. Seit im Februar 1994 die Disney Company entschied, hierher zu kommen, kann sich die Gegend vor Investoren kaum noch retten. Ein Star ist wiedergeboren, titelte die Business Week, und Daily News schreibt von der Times Square Wiedergeburt. Noch sind die meisten Grundstücke verriegelt und vergittert, die eisernen Rollos an den früheren Sex- und Pornoshops heruntergelassen. Aber neben den neu eröffneten Läden deutet der Baulärm von Caterpillars und Betonmischern schon spürbar auf die neue Ära. Von der ist auf Modellzeichnungen und Computerbildern im Ausstellungsraum schon einiges zu sehen. Über der Entertainment-Flaniermeile, dem sogenannten E-Walk, ragt ein von oben bis unten wie von einem Blitz gespaltener 40 Stockwerke Hotelquader in den Himmel. Aus dem klaffenden Spalt schießt ein Laserstrahlenband so breit wie das Gebäude in den Himmel. Davor türmen und durchschneiden sich scheinbar chaotisch Betonquader, Kuben, Kegel, einstürzende Neubauten. Gegenüberliegenden Straßenseite strahlen die rekonstruierten Art Deco- und Empire-Fassaden der alten Theater im neuen Glanz neben bunten technischen Strukturen aus Glas und Stahl. Eine wilde, chaotische architektonische Mixtur, überbordend von Leuchtschriften und Reklamen in schreienden Farben. Zur Jahrtausendwende soll das alles gebaut sein. Zuerst ist das New Victory fertig geworden, das älteste erhaltene Broadway-Theater mit schmucker Neorenaissance-Fassade. Im letzten Herbst wurde es als Kinder- und Jugendtheater eröffnet. Ich habe Karten für die Flying Karamazov Brothers, die an diesem Abend auftreten. Thank you. blasen vier Musiker, wild gekleidet, mit langem schwarzem Chinesenzopf oder rotem Rauschebart, eine Mozart-Serenade und nehmen sich dabei gegenseitig mit ihren Instrumenten die Hüte vom Kopf, die sie dann im Rhythmus der Musik jonglieren. Dann wird aus der Kadenz der Tuba ein Potpourri. Die Kinder und ihre Eltern schmunzeln. Schön und gut mit der Musik der letzten 3000 Jahre, von den Hirtenflötenliedern in attischen Gefilden bis zur Zwölftonmusik Schönbergs. Aber einen wesentlichen Aspekt hätte man doch während der ganzen Zeit nicht berücksichtigt, doziert der Musikus mit dem langen Zopf zur Begrüßung des jungen Auditoriums. Nämlich, wie man mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen könne, fährt ihm der Dickbäuchige in die Parade. Nein, wie man Musik sichtbar machen könne. Na, Elvis Presley und John Travolta hätten da doch schon ganz schöne Ansätze gemacht, fährt wieder einer dazwischen. Wie man Musik sichtbar machen könne, das zeigen als die neue Musikrichtung des 21. Jahrhunderts erstmals die Flying Karamazov Brothers an diesem Abend im New Victory. Und dann legen sie los mit ihrer furiosen Jonglage, mit Keulen und Bällen und der Einsatz von Händen, Füßen, Köpfen, dem ganzen Körper und ihren Musikinstrumenten, für die zwischendurch auch noch eine Hand frei ist. In der nächsten Nummer der Show wirbelt zu klassischen Klängen vom Plüschtier bis zur Haarspange alles Mögliche durch die Luft und die Hände des jonglierenden Musikers, was die Kinder vorher auf der Bühne abgegeben haben. In der Pause in den Wandelgängen mit den reichlich vergoldeten Fernes-Jäckel-Stuckgirlanden des frisch renovierten ältesten Broadway-Theaters frage ich die Mütter und Großmütter, wie es ihnen mit diesem Theater und den Veränderungen am Times Square geht.
Ich habe sie zum ersten Mal mitgebracht. Es sind meine Enkel und das ist die erste Live-Aufführung, die sie erleben. Und ich glaube, sie genießen es. Nur, sie sagten dauernd, ich will meinen Hasen wieder haben. Mein Bunny, als der auf der Bühne war. Ich war bis jetzt in jeder Vorstellung hier. Ein bisschen was von meiner Geschichte. Also, ich bin hier in der 42. Straße geboren und aufgewachsen, vor langer Zeit. Und ich kann mich an die Straße erinnern, als sie wirklich schrecklich war. Und wenn man bedenkt, dass wir hier jetzt dieses wunderbare Kindertheater haben, das ist schon großartig. Und wir sind sehr glücklich darüber. Wir haben hier eine herrliche Zeit, nicht, Anne? Die Show ist klasse und die ganze 42. Straße hat sich ja wirklich dramatisch verändert im letzten Jahr. Meine Tochter ist 3 und ich war mir nicht sicher, ob sie hier durchhält. Aber sie mag es wirklich.
Die Kids lieben es und die Erwachsenen, weil im New Victory den Kindern eine anspruchsvolle Alternative zum alltäglichen Fernsehhorror geboten wird. Die Nacht am Times Square ist noch jung, genug Zeit, noch einmal einzutauchen ins Nachtleben. Auf dem Weg Uptown Richtung Central Park treffe ich auf einen Mann in violetten Overall mit der Aufschrift Times Square Bit auf dem Rücken, der mit einer Mülltonne übers Trottoir holpert. Er sei einer der privaten Müllmänner hier zwischen 44. und 50. Straße. Das sei sein Abschnitt und er komme aus Puerto Rico, erzählt mir der Mann. Später erfahre ich, dass eine private Reinigungstruppe mit 40 Mann Times Square und Umgebung Tag und Nacht sauber hält. Eingestellt ist sie vom sogenannten Times Square Business Improvement District, BID, zu Deutsch Geschäftsverbesserungsgebiet, eine Gemeinwesen- und Selbsthilfeorganisation von ca. 5000 Geschäftsleuten, die 6 Millionen Dollar im Jahr aufbringen für die Verbesserung der Lebensqualität der 13.000 Menschen, die hier wohnen und der 200.000, die hier arbeiten. 50 zusätzliche private, unbewaffnete Polizisten sorgen für mehr Sicherheit. Das Motto von BIT: Der neue Times Square soll sauberer und sicherer sein. Und was die Stadt nicht schafft, das schaffen wir in Privatinitiative. Die Gegend um den Times Square ist in den letzten 3 Jahren der sauberste und sicherste Stadtteil von Manhattan geworden. Das Village Gate, ein Jazzlokal in der 52. Straße. $5 Eintritt, geschenkt, denke ich. Schummriges Licht, elegantes Publikum, schwarze und weiße. Die Tanzfläche bleibt leer, auch als zu fortgeschrittener Stunde klassischer Swing gespielt wird. Art Delugoff ist als Jazz-Impresario ein bekannter Mann in New York. Fast 40 Jahre lang war sein Village Gate in Greenwich Village der Ort des klassischen Jazz, wo sie alle auftraten, von Duke Ellington über Dizzy Gillespie bis Earl Father Hines und Sidney Bechet. Der verdiente Jazzmanager beklagt sich nicht, dass die guten alten Zeiten des Jazz vorbei sind. Schauen Sie mal, und er zeigte auf 12 großformatige Fotos gegenüber der Bar. Die habe ich hier alle präsentiert, ob Ella Fitzgerald oder Louis Armstrong.
Listen, I had Dizzy Gillespie and Miles Davis and Monk.
Also wissen Sie, ich hatte Dizzy Gillespie und Miles Davis, Monk und Dolphy, Stan Getz bei mir. Die Zeit ist vorbei. Ich will jetzt dafür sorgen, dass die Leute beim Tanzen zusammenkommen, wo man sich berühren, sich halten kann, statt die Hände in die Luft zu werfen und sich nicht mehr anzuschauen. Und dann braucht man dafür auch noch starke Drogen. Ich glaube nicht, dass man das braucht. Ein guter Drink tut's auch. Wenn mich die Leute fragen, und wie geht's mit dem Jazz, dann sage ich, es geht. Das ist ja so, als würde man mich fragen, wie geht's mit Mozart oder Bach. Ich meine, Musik wird es so lange geben, solange Menschen auf der Erde leben. Und ich glaube, der Jazz wird auch so lange bleiben, vor allem die klassischen Stücke.
We have a early one for that good old recording of a little blueberry hill for the party right at there. Bye. part of me still.
Wie sich die Zeiten ändern. Was früher in Greenwich Village mal ein wilder Jazzschuppen war, ist nun nicht weit vom Times Square ein gepflegtes Jazz- und Tanzlokal. Die Nacht am Times Square endet soft and easy, sehr unaufgeregt. Gewiss, denke ich, auf dem Weg nach Hause. Die Kulturkritiker, die der Stadtverwaltung von New York vorwerfen, sie betrieben am neuen Times Square die Disneyfizierung des New Yorker Vergnügungsviertels Nummer 1, werden Unrecht haben. Keine Disneyfizierung, aber schon eine Art Desinfizierung ist da in der schönen neuen Unterhaltungswelt im Gange. Alles Wilde, Existenzielle, alles Verrückte, Grenzen ausprobierende fehlt hier. Trotz aller grellen Farben und schrillen, lauten Musik und auch trotz der Geschichte der Schwarzen als Broadway-Musical geht's auf New Yorks Vergnügungsmeilen am Times Square insgesamt doch recht moderat, harmlos und cool geschäftsmäßig zu. Eigentlich erstaunlich für eine Weltmetropole, denke ich. Am nächsten Morgen treffe ich in ihrem geräumigen Büro hoch über Midtown Manhattan die Frau, die wesentlich verantwortlich ist für das neue Gesicht der 42. Straße, da wo die alte und zukünftige New Yorker Vergnügungsmeile gerade entsteht. Rebecca Robertson, die Präsidentin des 42nd Street Development Project, eine in New York inzwischen allseits hochgelobte Stadterneuerin. Von ihr will ich's nochmal wissen, wie diese schöne neue Welt der Unterhaltung des nächsten Jahrhunderts aussehen soll.
Oh, flickering lights and neon and brash and loud and no taste, you know.
Blinkende Lichter, Neon, aufdringlich, laut, geschmacklos, alles durcheinander. Die Idee war, die 42. Straße zu einem Ort für intellektuelle und ganz unintellektuelle Menschen zu machen. Für guten und schlechten Geschmack, mit guter und mittelmäßiger Architektur, eine wirklich lebendige Straße, die in Bewegung ist, ihre Missgeschicke hat und sich ändert. Aber alles in einer Ästhetik, die die Straße erkennbar macht, ihr ihre eigene Bedeutung gibt und einen Ort entstehen lässt, zu dem die Menschen kommen, nur um ihn zu sehen. Wir haben in den frühen 90ern etwas dazugelernt, was andere vielleicht schon lange wissen, nämlich, dass man Wert schafft, wenn Leute kommen, nur um etwas anzuschauen. Touristen sind wichtig für New York. Wenn man eine weitere Attraktion schafft, wo sie nur hinkommen, um die Gebäude und die Reklame zu sehen, dann hat man damit für diesen Block schon Wert geschaffen. Dieses Zusammenspiel von Handel, Geschäft und Kunst ist doch eine reizvolle Sache, wenn man elektrische Reklametafeln und verrückte Architektur Kunst nennen kann. Wir werden da 3, vielleicht 4 Theaterbühnen haben. Hier ist jetzt das erste New Yorker Theater für junge Leute entstanden. Wir haben Madame Tussauds. 9000 Kinoplätze wird es auf diesem E-Walk, dem neuen Hightech-Weg geben. Das sind dann keine kleinen Kisten mehr, die Kinos, sondern riesig, mit riesen Leinwänden und George-Lucas-Klangtechnik. Die Sitze wie im Stadion angeordnet. Jeder will dahin, keiner muss mehr Schlange stehen und jeder kann seinen Lieblingsfilm sehen. Die neue 42. Straße ist also eine großartige Straße des Films, der außergewöhnlichen Themenrestaurants zum Essen, um Freunde zu treffen. Und dann sind wir natürlich Teil des größeren Times Square-Gebiets, wo es den Broadway, noch mehr Sehenswürdigkeiten, noch mehr Restaurants und diese riesigen Reklamen gibt. Jumbotrons und Diamond Vision, die nonstop in Betrieb sind. Das wird hier eine einzige Riesenparty. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Ich glaube, es wird schrecklich aufregend. Die Menschen werden es mögen.
From champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like a bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. too high with some guy in the sky.
Yeah.